Es geht nämlich um unsere Identität furchtlos und es geht um Riesen und es geht um Angst und es geht darum, dass Gott immer treu ist. Also verrückt. Ich will euch nicht vernachlässigen. Ich habe gesagt bekommen, ich drehe mich zwischendurch um, ich winke euch mal freundlich zu. Sollte ich das zwischendurch vergessen, mein Herz ist trotzdem okay? Genau. Ihr habt meine Familie schon kennengelernt und wir lieben zusammen unterwegs zu sein. Sei es mal ein spontaner Kurztrip irgendwo nach Holland oder irgendein Städtetrip oder im Sommer in den Süden, wo es warm ist. Wer liebt den Süden und die Sonne? Das vermisst man hier in den Breitengraden ja schon wirklich, ne? Und wenn wir dann am Meer sind, dann ist es natürlich so, auch als unsere Kinder kleiner waren, dann gehst du ins Meer, ne? Das ist das Beste, wenn es heiß ist und du kannst dann in dieses Meer springen. Und gerade die Situation, von der ich berichte, ist die Côte d'Azur, da waren wir 3 Wochen im Urlaub. Es war wunderschön. Und die Kids haben den ganzen Tag am Strand gespielt. Ich habe den ganzen Tag am Strand gelegen und gelesen. Und mein Mann hat den ganzen Tag die Kinder bespaßt. Das war gute Arbeitsteilung. Und natürlich gehen die in dieses Wasser. Und dann gibt es aber so Momente, dann kommst du ans Meer, morgens an den Strand und du kannst da nicht sein, denn über Nacht ist ein Mistral aufgezogen. Das sind so Winde, die so Unterströmungen im Wasser erzeugen. Das heißt, es kommt eiskaltes Wasser ran und es entstehen Unterströme, die dich ins Meer rausziehen. Ne? Der Wind geht, der Sand peitscht und auf gar keinen Fall dürfen meine Kinder in dieses Wasser. Auf gar keinen Fall. Da bin ich eine Löwin. Mein Mann ist schon mal so, ja, aber das sind doch Seile und so. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Und dann kommst du am nächsten Tag an den gleichen Ort, gleicher Ort, andere Szene, denn das Wasser liegt vor dir wie ein ruhiger See. Und natürlich gehen meine Kinder in dieses Wasser, weil wer wäre ich denn, dass ich sagen würde, gestern war aber stürmisch, deswegen gehst du heute nicht rein. Und manchmal denke ich, ist das Leben ein bisschen so. Manchmal hat uns Angst gelehrt, so vorsichtig zu sein, dass wir, weil wir was erlebt haben, uns nicht mehr trauen, nach vorne oder weiter zu gehen. Vielleicht sind die Situationen ähnlich, aber du denkst, nee, 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 nee. Lieber vorsichtig sein. Wer weiß, was da noch passieren kann. Und wenn das passiert, dann wird Angst größer, als sie sein darf, denn sie wird ein bisschen zur Identität. Und wenn Angst zur Identität wird, dann haben wir ein Problem. Weil wir sind berufen zur Freiheit. Zur Freiheit hat Christ uns berufen und nicht, um Angsthasen zu sein. Und ich möchte heute ein bisschen über Furchtlosigkeit zu euch reden. Denn ich darf das, weil ich bin ein Riesenangsthase. Und ich spreche wahrscheinlich zu mir selbst. Und weil ich aber glaube, relativ normal zu sein, weiß ich, dass hier auch ein paar Angsthasen sitzen werden, die in Momenten damit zu kämpfen haben. Und gerade im Moment ist es ja so, ne? Man guckt Fernsehen und man denkt, was passiert hier eigentlich gerade? Also Angst ist, glaube ich, ein riesen, riesen, riesen Thema. Aber Angst passt nicht zur Identität. Das Problem ist, dass die manchmal so, zumindest bei mir, wie in so einer WG leben. So meine Identität und meine Angst, wir leben so zusammen. Und ich habe entschieden und entscheide das immer wieder neu, dass ich Angst eine neue Wohnung suchen muss, weil bei mir ist besetzt. Und wie cool wäre das, wenn wir heute Morgen hier rausgehen und sagen, okay, viele Ängste müssen sich ab jetzt eine neue Wohnung suchen, oder? Ich habe euch eine Story mitgebracht aus der Bibel. Und zwar geht es um David. Und David und Goliath. Das ist so, die Geschichte kennt man, ne? Die haben wir schon im Kindergottesdienst gehört, immer und immer wieder. Aber ich liebe diese Geschichte. Und bevor ich aber loslege, will ich mal kurz so einen Rundumschlag machen und einen kleinen Steckbrief von diesem David, dem Typ, hier mit euch teilen. Und zwar, David ist einer von 7 Söhnen. Wenn ich 7 Söhne sage, muss ich immer an 7 Söhne, aber es war Vater Abraham. Ich weiß gar nicht, hatte der 7 Söhne? Naja, was soll's. Auf jeden Fall, der David ist einer von 7 Söhnen und sein Vater heißt Isai. Und er ist der Jüngste und der Unbedeutendste, so heißt es zumindest in der Bibel. Und jetzt war die Situation so, Israel brauchte einen neuen König. Der König Saul war der regierende König, aber Gott hatte schon einen Plan, es muss ein neuer König her. Und Gott hat immer Propheten berufen, die zum Volk sprechen sollten, wenn zum Beispiel Könige ernannt und gesalbt werden sollten. Und Samuel war einer dieser Propheten. Und der hatte von Gott gesagt bekommen, geh in die Familie von Isai, dort wirst du den neuen König finden. Gesagt, getan, Samuel kommt zu Isai und sagt, Isai, und jeder wusste, wenn der Prophet kommt, dann machte man sich schick, dann räumte man auf, weil der Prophet kam. Und er sagte zu ihm, ich bin heute hier, weil ich möchte in deiner Familie König sein. Und der Isai so, Jungs, kommt alle ran. Und dann stellt die Jungs sich auf, so der Reihe nach. Wahrscheinlich ging er noch mal eben so an denen vorbei und guckte, dass alles passte. Und dann ging der Samuel an den einzelnen Jungs vorbei und hörte so, nee, auch nicht. Und dann kam er beim letzten an, auch nicht, und sagte zu Isai, sag mal, hast du noch einen Sohn? Und der so, nee, also ja, den Kleinen, der ist unser Schafhirte, der ist draußen bei den Tieren. Und dann sagte der Samuel, hol den her. Und David kommt an und Samuel kriegt von Gott gesagt, das ist er, den salbe zum König. Und das ist einfach nur die Geschichte davor, aber weißt du, ich liebe schon diesen kleinen Fakt, so für die Jungs und für Isai war das so, ja, das ist der Kleine, der Unbedeutende, so über den redet man nicht, das ist der Schafhirte, aber Gott, für den war das die erste Wahl. Manchmal fühlt man sich selber so unbedeutend oder vielleicht gehen wir auch mit anderen Leuten so um, dass sie so für uns unbedeutend sind, aber weißt du, Gott sieht, was im Herzen ist, wir sehen, was vor Augen ist. Und für Gott sind die Unbedeutenden oft die allererste Wahl. Und das nur einfach als kleiner Hint, wenn du heute Morgen hier bist und denkst, ich muss hinter der Bühne sitzen, für Gott bist du die erste Wahl. So, oder, ne? Das ist einfach eine Kleinigkeit, das liebe ich so sehr. Weißt du, Gott hat dich berufen. Und ob du dich fähig fühlst oder nicht, ist die Wahrheit, dass Gott dich berufen hat. Und dass er dich gebrauchen möchte. Und dass er sagt, du, Jenny, du bist meine erste Wahl. Clemens, du bist meine erste Wahl. Sarah, du bist meine erste Wahl. Schön ist das. Naja, so, weiter geht's. Im Volk Israel war Krieg, schon über 300 Jahre. Josua hatte damals die Philister vertrieben und seitdem kämpften die immer wieder gegeneinander. Jahr für Jahr für Jahr und immer und immer und immer wieder. Und dieses Mal hatten sie ihre stärkste Waffe mitgebracht, Goliath. Und die Männer waren im Kampf und wahrscheinlich, ich stelle mir das so vor, ne? Also dieser riesige Goliath, 3 Meter mindestens riesig hoch, war bekannt dafür zu gewinnen und für sein riesen Mundwerk, was einfach verhöhnt und verpönt und Gott verspottet hat, die Israeliten verspottet hat, so ein richtig ekelhafter Typ. So, und ich schätze mir, dass die israelischen Kämpfer gedacht haben so, oh, warum müssen wir schon wieder gegen diese Philister kämpfen? Mein Großvater hat gegen die gekämpft, mein Vater hat gegen die gekämpft und jetzt müssen wir schon wieder kämpfen. Wann hat das denn endlich mal ein Ende? Und es schien kein Ende in Sicht, weil der Kampf ausweglos schien. Keiner hatte den Mumm, es mit Goliath aufzunehmen. Und jeden Morgen, seit 40 Tagen schon, stand dieser Kampf und jeden Morgen steht in der Bibel, dass Goliath den Berg heraufgetrampelt kam und verspottet und verhöhnt und beleidigt hat die Menschen und den Gott Israels. Und jeder hatte Angst. Und die Davids Brüder sind an der Front, weil die waren ja groß und wichtig, und waren da, um zu kämpfen. Und David war zu Hause, hat chillig ein paar Löwen und Bären erledigt, aber sonst nur seine Schafe gehütet. Und dann hat der Isai gesagt, Kleiner, du fährst jetzt mal an die Front und versorgst deine Brüder mit Essen. David, gehorsamer Junge, gesagt, getan, fährt an die Front und hört sich ein bisschen um und unterhält sich mit den Soldaten, knuppert ein bisschen Kampfluft. Und da steige ich ein in den Bibeltext in 1. Samuel 17. Da steht, als Eliab, das ist Davids älterer Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. Was hast du überhaupt hier zu suchen, fuhr er ihn an. Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie hochnäsig und eingebildet du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Was habe ich dir denn getan? Entgegnete David. Ich habe doch nur eine Frage gestellt, sagte er und drehte sich zu einem anderen um. Also ich weiß nicht, wie ihr das lest. Ich finde, das klingt nach Stunk und Neid, oder? Und David ist irgendwie so cool, den juckt das gar nicht. Der sagt, ich weiß gar nicht, was du hast und dreht sich zu einem anderen um. Jetzt ist es so, dass Saul, der amtierende König der Israeliten, auf diesen kleinen, aufmüpfigen Hirtenjungen irgendwie aufmerksam wird und sagt, bring mir mal diesen Jungen. Ich habe gehört, der ist bereit, mit dem Goliath zu kämpfen. Den will ich mir anschauen, den Typ. Und dann kommt der David zu Saul und er guckt ihn an und denkt sich, okay, ich kann das nicht verantworten. das ist, du bist klein und der Riese ist groß. Das ist ein bisschen wie Sattelschlepper gegen Fahrrad oder Rottweiler gegen Chihuahua. Das ist gefährlich, das könnte schlecht ausgehen für dich, David. Aber David ist bereit. Er sagt, Entschuldigung, König Saul, das mag sein, dass du das denkst, aber ich habe gegen Bären und gegen Löwen gekämpft. Ich kann es auch mit einem Riesen aufnehmen. Na klar. Und er ist sich sicher, dass er gegen Goliath gewinnen kann. Die Geschichte geht weiter und das lese ich wieder. Schließlich gab Saul nach. Gut, du sollst mit ihm kämpfen. Möge der Herr dir beistehen. Dann gab er David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Mühsam versuchte er, einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Das geht nicht. Ich kann mich ja kaum darin bewegen, sagte er und zog die Rüstung wieder aus. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte 5 flache Kieselsteine aus dem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand stritt er dann auf den Riesen zu. Auch Goliath rückte immer weiter vor. Plötzlich bemerkte er David. Ach, schicken Sie jetzt schon Kinder in den Krieg, spottete er, weil David noch sehr jung war, braun gebrannt und gut aussehend, sagt die Bibel. Bin ich denn ein Hund, dass du mir mit nur einem Stock entgegenkommst, brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er, komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Doch David rief zurück, du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der Herr, der Allmächtige und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Und die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Amen. Und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Schwert nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Als Goliath sich in Bewegung setzte und auf David losstürzen wollte, lief auch David ihm entgegen. Im Laufen nahm er einen Stein aus seiner Schleuder, legte ihn in die Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht gegen den Feind. Der Stein traf Goliath am Kopf und bohrte sich tief in seine Stirn. Sofort fiel der Riese tot zu Boden. So überwältigte David den mächtigsten Philister mit einer einfachen Steinschleuder und einem Kieselstein. Goliath, der Riese, der allen Angst einflößte. Ich glaube, jeder von uns kennt Riesen in seinem Leben, in unserem Leben, die uns Angst einflößen, oder? Die sich genau dann in den Weg stellen, wenn wir gerade mutig genug waren, Schritte nach vorne zu gehen. Und ich will heute Morgen schauen, wie wir diese Lebensriesen bekämpfen können. Weil, um sie zu besiegen, müssen wir wissen, gegen wen kämpfe ich denn eigentlich? Du musst immer vor Augen haben, was ist dein Kampf? Und Riesen sind für jeden was anderes. Ich kann dir von meinen Riesen berichten, aber mein Riese ist ein anderer Riese als dein Riese, sehr wahrscheinlich. Und der Riese kann in Gestalt von Menschen auftreten, denen du vielleicht nicht gerecht wirst und die dir so einen Minderwert einpflanzen, dass du, sobald dein Chef zum Beispiel kommt, du einfach nicht mehr weißt, was du sagen willst. Der kann dir im Klassenzimmer, im Büro, in deinem Team begegnen. Der kann dir in Form von Schnapsflaschen begegnen oder von Internetseiten, die nicht cool sind. Oder er droht dir mit deiner Vergangenheit und sagt dir, dass du gar nicht an die Zukunft denken musst, weil du hast keine Zukunft verdient. Vielleicht droht er dir auch mit deiner Zukunft oder er steckt in Gefühlen wie Angst oder Arbeitslosigkeit oder Verzweiflung oder Zerbruch der Familie, Zukunftsangst. Ich weiß nicht, was dein Riese ist, aber ich weiß, jeder kennt Riesen in seinem Leben, oder? Und vielleicht triffst du jeden Morgen diesen Riesen, wenn du in den Spiegel guckst und er sagt dir, du bist es nicht wert, du bist nicht schön, geh doch den Tag gar nicht an, was soll's. Du bist eh nicht wichtig. Du weißt, was dein Riese ist und auch, wann er bei dir auftaucht. Und vielleicht stand er heute Morgen schon in deinem Bett und hat gesagt, steh nicht auf, bleib im Bett, geh nicht in Gottesdienst. Das wird dir doch nicht, das macht doch keinen Sinn. So, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß ist, diese Riesen wollen uns abhalten, in unserer Identität zu leben, die Jesus uns zuspricht. Berufen zur Freiheit, berufen für ein Leben in Fülle. Und jedes Mal, wenn wir diese Schritte hören, ich stelle mir das immer so vor, ne, der trampelt einfach auf uns los, dieser Riese, dann fangen wir uns an zu verkriechen und sagen, okay, und machen uns ganz klein. Vielleicht versteckt man sich unterm Tisch und sagt, okay, wenn ich mich klein mache, ist es schnell vorbei und dann tat es kurz weh, aber ist nicht schlimm, dann geht's weiter. Kennst du diese Momente? Ich hoffe, weil sonst predige ich halt wirklich nur zu mir selbst. Aber ich kenne diese Momente, dass man denkt, ja komm, Augen zu und durch, es ist ja bald vorbei. weil manchmal ist es einfacher wegzulaufen, als dem Riesen entgegenzutreten. Aber das ist blöd, weil dann sind wir länger im Kampf. Wie bekämpfe ich Riesen? Und ich habe dir 4 Punkte mitgebracht. Ich glaube, es sind 4. Der erste ist, kämpfe den richtigen Kampf. Kämpfe den richtigen Kampf. Die Story eben, ne, als der Bruder David blöd kommt und der sagt, was hast du überhaupt hier zu suchen? Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen auf der Steppe? Ich weiß doch genau, wie hochnäsig und eingebildet du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um eine Schlacht anzusehen. Das sagt der Bruder ja zu David. Reagiert der wie folgt. Was habe ich dir getan? Ich habe nur eine Frage gestellt, sagt er und drehte sich um. Er wusste, das hier lohnt sich nicht. Mit dem Großen fighte ich jetzt hier nicht. Und wie oft kämpfen wir Kämpfe, die sich eigentlich gar nicht lohnen zu kämpfen. Gegen unseren Partner, irgendein dämlicher Streit, der wirklich gar nicht sein musste. Oder den Kampf gegen die Gedanken. Das ist ein Riesenkampf, kennst du? Wenn die Gedanken einfach einmal losgelassen sind oder Kampf gegen Eltern, Streit mit Freunden. Man regt sich auf, weil der Leiter in der Kirche einen nicht so richtig sieht und man nicht wahrgenommen ist und andere aber mehr wahrgenommen werden. Oder man kommt aus einem Gottesdienst und freut sich gar nicht über das, was war, sondern moppert über das, was hätte sein können und aber nicht war. Oder solche Dinge. So, für was kämpfst du? Weil wir vergessen oft, für was lohnt es sich denn zu kämpfen, wenn wir an diesen Nebenschauplätzen kämpfen. Und eine andere Sache ist, dass wenn wir Kämpfe kämpfen, die gar nicht gekämpft werden sollen, wir ja trotzdem Kraft brauchen. Kämpfen braucht Kraft, kämpfen braucht Energie. Und wir verlassen dabei unsere Spur, die wir eigentlich gehen wollen, und kämpfen nicht mehr den Kampf, den Gott mir, den Gott dir vor die Füße gelegt hat, sondern kämpfen einfach ein bisschen durch die Gegend. Das Problem ist, wir haben nur ein limitiertes Level an Kraft. Und ist die Kraft alle, ist sie alle. Also lass uns schauen, dass wir sie nicht für die falschen Dinge verbraten, sondern für das, was für dein Leben, was für mein Leben wichtig ist. David wusste, es macht keinen Sinn, mit meinem Bruder zu diskutieren, also drehe ich mich um und gehe. Kämpfe den richtigen Kampf und wenn es manchmal sein muss, umdrehen, gehen, weitermachen. Der zweite Punkt ist, wähle die richtigen Waffen. Also was mache ich, wenn ich meinem Lebensriesen gegenüberstehe? Bei Saul und David war es so, dass der Saul gesagt hat, David, du kriegst meine Rüstung. Saul irgendwie 1,70, David 1, nee, Saul war bestimmt größer, 1,85 ist stattlich, oder? 1,85 und David war so vielleicht wie ich, so kleine 1,60. Und Saul gibt ihm seine Rüstung. Aber das passt nicht. David sagt, sorry, danke, aber ich kann damit nicht kämpfen. Wenn du den richtigen Kampf kämpfen willst, dann musst du mit deinen Waffen kämpfen. Dann kannst du nicht mit den Waffen deines Nächsten kämpfen, sondern du musst kämpfen mit dem, was du hast, was du bist, was du kannst. Und was macht David? Er geht zum Bach und nimmt 5 Steine, weil er weiß, er hat eine Steinschleuder in seiner Tasche. Das ist seine Waffe. Also was tust du, wenn der Riese vor dir steht und was ist dein Bachbett? Wo sammelst du deine Steine? Die Bibel ist voll von guten Steinen, wusstest du das? Also macht Sinn, die Bibel zu kennen, weil dann kannst du die richtigen Steine rauspicken, die du für deinen konkreten Kampf brauchst. Und je besser wir sie kennen, umso konkreter können wir kämpfen, weil Worte haben Macht. Und wenn wir Bibelstellen kennen und auswendig lernen und sie aussprechen mit Worten, dann wird das einen Unterschied machen. Genau wie ich eben Lobpreis gesagt habe. So, das, was wir bekennen mit unserem Mund, hat eine Kraft, die wir nicht unterschätzen dürfen. Das ist keine Kleinigkeit. Und je besser ich mich auskenne, desto konkreter bist du. Und es gibt 2 Möglichkeiten. Wenn du auf den Riesen schaust, dann stolperst du. Aber wenn du auf Gott schaust, dann stolpert dein Riese. Du entscheidest. Und ich habe dir einfach ein paar Steine mitgebracht heute Morgen, die du deinen Lebensriesen entgegenhalten kannst, okay? Zum Beispiel, wenn der Riese der Vergangenheit dir sagt, du hast es noch nie geschafft, du wirst es auch in Zukunft nicht schaffen, dann sagst du Philipper 4, Vers 13, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Und dann legst du das in deine Schleuder und schleuderst das entgegen, weil du dich da drauf stellst auf die Wahrheit, die die Bibel spricht. Oder du begegnest dem Riesen der dunklen Täler, der sagt, dir diesem Riesen sagst du, Psalm 23, Vers 4, auch wenn es durch dunkle Täler geht, ich fürchte kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich mein Leben lang sein. Wenn der Riese der Angst vor dir steht, dem sagst du, 1. Petrus 5, Vers 7, Gott wird euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Ladet eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Oder der Riese von Schuld und Versagen, dem sagst du, Hebräer 10, Vers 6, in die Schleuder. Das ist mein Bund, den ich mit meinem Volk schließen werde. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und an ihre Versagen werde ich nicht mehr denken. Gnade, Gott ist ein Gott der Vergebung. Der Riese der Vergangenheit und der Schuld, der hat keine Macht über dich. Riese der Einsamkeit, dem sagst du, Römer 8, 38, Gott ist für mich, wer kann gegen mich sein? 5. Mose 31, 8, der Herr aber geht vor dir her, er wird mit dir sein und wird seine Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Wenn du morgens denkst, ich bin ungeliebt und dieser Riese steht vor dir, dem sagst du, Johannes 3, 16, Gott hat mich so sehr geliebt, dass er sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, damit ich, wenn ich an ihn glaube, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wenn du dich mutlos und kraftlos fühlst, heute Morgen in dem Kampf, in dem du gerade stehst, sagt Epheser 1, 19, dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt auch in dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt auch in mir. Richtig, die lebt in dir, die lebt in mir. Und Jesaja 43, 1, fürchte dich nicht. Ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Der Riese, der dir sagt, du bist nicht schön, dem sagst du, Gott hat mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet, wunderbar und einzigartig. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Okay, ich habe noch einen. Es gibt noch unfassbar viel mehr. Die Bibel ist voll von diesen Steinen. Der Riese der Hoffnungslosigkeit. Weißt du, der dir sagt, na, wo ist denn dein Gott? Bei der Krankheit der Person, die dir so nahe steht. Wo ist denn die Heilung? Wo sind denn seine Wunder? Wo sind denn seine Versprechen? Das sind ganz fieser Riese. Und dem sagst du, Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Psalm 56, 10, es kommt der Tag, an dem meine Feinde weichen müssen. Und auch dies wird ein Tag sein, an dem ich rufe. Aber eins weiß ich schon jetzt, Gott ist auf meiner Seite. Weißt du, ich könnte so weitermachen. Ich weiß, dass die Wahrheit Gottes dich freimachen wird. Das steht in Johannes. Aber wenn du dein Bachbett kennst, wenn du deine Bibel kennst, dann bist du wirkungsvoll. Also lass mal wieder mehr lesen, das sage ich zu mir selber. Lass mal wieder mehr graben und schöne Steine finden, dass wir gewappnet sind. David ging zum Bachbett, er nahm sich 5 Steine und er brauchte nur einen. Er brauchte einfach nur einen. Der dritte Punkt ist, wie du Riesen bekämpfst, ist, du brauchst die richtigen Erinnerungen. Wir erinnern uns leicht an Dinge in unserer Vergangenheit, die nicht so geklappt haben, oder? Das ist so. Wahrscheinlich könntest du mir schnell sagen, okay, da habe ich versagt und da war mal, das war mal nicht so gut. Wo jemand was Schlechtes über uns gesagt hat oder wo jemand uns wehgetan hat, wo wir entmutigt wurden. Das sind so Dinge, die können wir nennen, ganz einfach. Aber lass uns daran erinnern, wo schon Gutes in unserem Leben passiert ist, wo Gott schon Wunder getan hat, wo Gott schon eingegriffen hat, wo war dein Gott schon treu in deinem Leben? Und wenn, das ist so ein Perspektivwechsel, der oft so einen Sinn macht. Weißt du, richtige Erinnerungen, die schaffen so Helden, die schaffen Durchbruch und Fortschritt, aber falsche Erinnerungen, die machen dich schwach, klein und die schüren sogar deine Angst, die gießen Öl ins Feuer. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Saul geht zu David und sagt, Kleiner, warum um alles in der Welt traust du dich, wo mein ganzes Heer sich gegen diesen Riesen zu kämpfen? Was lässt dich so mutig sein? Und David sagt, ich habe gegen Löwen und ich habe gegen Bären gekämpft. Und ich habe gewonnen. Warum sollte ich nicht heute auch siegen, wenn ich weiß, dass Gott damals an meiner Seite war? Warum sollte Gott jetzt nicht mehr an meiner Seite sein? Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Das sagt er dem Saul so ins Gesicht. Und David, weißt du, der wusste noch was viel Wichtigeres. Er wusste, wer an seiner Seite kämpft. Er wusste, ich kämpfe gar nicht alleine. Eigentlich kämpft der an meiner Seite ist. Und das ist der Größte. Und er hatte so ein unfassbares Vertrauen. Das will ich auch. Zu wissen, wer an meiner Seite kämpft. Die Israeliten haben einfach nur diesen Goliath gesehen. und haben quasi ihren Blick immer nur auf die Angst gerichtet. Und David hatte die Perspektive, Gott kann alles. Gott kann, Gott will und Gott wird Wunder tun. Gott ist Sieger und er schaut auf das, was Gott kann. Also auf was schaust du, auf was schaue ich? Römer 12, Vers 2 sagt, lernt in einer neuen Art und Weise zu denken. Das ist nämlich nicht total leicht, zu sagen, okay, ich bin im Kampf, dann gucke ich mir jetzt nur noch an, gucke ich nur noch auf Jesus und schwuppsdiwupps läuft das Leben. Nein, das müssen wir lernen, das weiß ich. Und das ist aber was, was sich unfassbar lohnt zu investieren. Ich entscheide, worauf ich meinen Blick richte. Und das ist eine Entscheidung, die ich bewusst treffe in meinem Kopf, die passiert nicht. Aber in meiner Hand liegt es, ob ich bei schlechten, pessimistischen Gedanken oder in Situationen laut Stopp sage und sage, hier denke ich jetzt nicht weiter, das ist eine Lüge. Zum Beispiel, wenn dir der Riese einpflanzen will, dass du was nicht kannst oder dass das ausweglos ist, dann kannst du sagen, Stopp, im Namen von Jesus, Stopp. Und du nährst und gießt diese Lüge, diesen falschen Gedanken nicht mehr, sondern erneuerst ihn mit einer Wahrheit Gottes und sagst, ich kann alles durch den, der mir Kraft gibt. Weißt du, das ist ein Prinzip, was wir erlernen und es ist neurologisch erwiesen, dass wir diese Gedanken im Kopf, diese schlechten Gedanken schrumpfen lassen können und sie ersetzen können durch Gutes, durch Wahrheiten Gottes, wenn wir sie gießen. Das braucht circa 21 Tage in unserem Gehirn, bis ein Ast vertrocknet und ein neuer Ast wachsen kann. Verrückt, was der Schöpfer sich da ausgedacht hat. Und dreh dich um zu deinem Problem und sag denen einfach, wie groß dein Gott ist. Sag ihnen, Gott hat mich damals geführt, er wird mich heute führen. Gott hat mich damals geheilt, er kann mich heute heilen. Gott hat mich damals versorgt, er wird mich heute versorgen. Gott war damals da, er wird heute da sein. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Ich weiß, dass so zu leben für Optimisten ein bisschen einfacher ist als für Pessimisten, die ja eigentlich nur sagen, sie seien Realisten. Aber trotzdem können wir das alle gemeinsam lernen. Also will ich dich ermutigen, wo war dein Gott schon gut? Einfach nimm das mal mit. Wo war dein Gott schon gut? Weißt du, weil schlussendlich ist Jesus Sieger. Aber manchmal ist es einfach noch nicht fertig. Und wir stehen in so einem Kampf und brüllen und brüllen und brüllen und sagen, Jesus, wo bist du? Siehst du mich? Hörst du mich? Und seit wir jetzt wieder so ein kleines Baby haben, ne, weiß ich, was brüllen heißt. Und ich weiß auch, wenn ein Baby Hunger hat, dann brüllt es. Und die kann neben, die klebt mir am Bein. Und ich mache ihr Fläschchen fertig und schüttel das und sage, gleich gibt es dein Essen. Guck mal, die Flasche ist schon fast fertig. Und ich schüttel und schüttel. Und sie schreit und schreit und schreit. Es hilft nichts, dass ich sage, es ist gleich fertig. Sie ist erst ruhig, wenn sie die Flasche im Hals hat. Dann ist Ruhe. Und wie oft sind wir so? Wir schreien und brüllen und sagen, Gott, 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 Gott. Und Gott ist nebenan und der schüttelt das Fläschchen und sagt, es ist noch nicht ganz fertig, aber ich bin dran, dein Wunder ist schon unterwegs. Ich bin nicht fern, aber es ist manchmal einfach noch nicht fertig. Also halt aus und bleib dran und vertrau, dass dein Gott gut ist. Wo du bist, Gott war schon dort. Also lass uns gute Erinnerungen haben. Ich, als kleiner Tipp, ich mache das so für Erfolge, so ein Buch mit Erfolgen und schreib auf, wenn du einen Riesen bekämpft hast oder wenn du was Gutes mit Gott erlebt hast. Einfach aufschreiben oder ich habe so eine Truhe, da schmeiße ich so Zettel rein, einfach für schlechte Zeiten. In schlechten Zeiten holst du das raus und denkst, stimmt, ich habe schon was mit Gott erlebt und er ist derselbe. Also wenn demnächst der Riese an deine Tür klopft, dann erinnerst du dich daran, dass dein Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, okay? Mache ich auch. Man kann Lebensriesen aus dem Weg gehen, habe ich eben schon gesagt. Man kann das machen, aber weißt du, das Problem ist, das macht keinen Sinn. Dann steckst du einfach nur viel, viel, viel länger in diesem Kampf und brauchst viel, viel länger, um einen Sieg zu erringen. Und wir sind berufen, zu gewinnen, als Sieger zu leben. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du erledigst einen Riesen oder er erledigt dich. Es gibt nichts dazwischen. Entweder du erledigst deinen Riesen oder er erledigt dich. Es gibt nichts dazwischen. In der Geschichte von Goliath steht am Anfang, dass Goliath den Berg heraufkam. Und als keiner den Mut hatte, gegen ihn zu kämpfen, steht weiter, dass er Land einnahm, dass er den Berg herunterkam. Das heißt, je länger wir warten, dieser Goliath, der begann nicht mehr nur den Berg raufzulaufen, er begann Land zu stehlen, Land einzunehmen, Land, was ihm eigentlich nicht gehörte. Wenn wir nicht kämpfen, dann werden wir bestohlen. Dann nimmt der Feind uns Land, was ihm nicht gehört und was unser Leben in Freiheit und in Fülle eigentlich ist. Also lass uns kämpfen und tritt dem Riesen entgegen. Weil wenn du Land einnimmst, werden größere Wunder auf dich warten, immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Ein Vers, den ich so liebe, in dem Zusammenhang, dass Gott an unserer Seite ist. Und ich bin fast am Ende. Das ist Josua 1, Vers 9. Da steht, sei mutig und fest entschlossen, denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin mit dir, wohin auch immer du gehst. Sei mutig und fest entschlossen, denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin mit dir, wohin auch immer du gehst. Weißt du, Gott könnte ja auch einfach nur sagen, Jenny, ich bin mit dir. Und wenn Gott mir sagt wörtlich, ich bin mit dir, dann weiß ich, Gott ist an meiner Seite. Entschuldigung, wer kann mir denn noch was, oder? Und in dieser Bibelstelle, das Wort ich bin mit dir, ist im Urtext übersetzt mit ich. Dieses ich bin bedeutet, ich bin der Anfang, ich bin das Ende, der Große, der Heilige, der ist mit dir. Also sag Gott, ich bin mit dir. Der Große, der Heilige, dieser krasse Gott ist mit mir. Und die Bibelstelle wäre Punkt. Die könnte aufhören, aber so ist Gott nicht. Er sagt weiter, ich bin mit dir, ich, der Herr, bin mit dir. Und dieses Wort der Herr steht im Hebräischen für das Wort Elohim. Und Elohim bedeutet allmächtig. Also sagt diese Bibelstelle, ich, der Anfang, das Ende, der Große, der Heilige, der Allmächtige ist mit dir. Und Gott setzt noch einen drauf und sagt, ach, ich kann noch einen. Ich, dein Gott, bin mit dir. Und dann macht er sich auf einmal eins mit mir. Er ist nicht mehr der Gott der Menschheit, sondern er ist mein Gott. Also ich, der Anfang und das Ende, der Allmächtige, der Große, der Erhabene, der Heilige, der Gott, der gehört mir. Das ist mein Gott. Und der ist an meiner Seite. Und dann, wo auch immer du hingehst, du bist nicht alleine. Und ich lade euch ein, dass wir zusammen aufstehen. Weißt du, stell dir vor, wir alle kommen dahin, dass für uns es normal wird, dass wir Lebensriesen bekämpfen. Für die Generation, die nach uns kommt, für unsere Kinder, stell mal vor, die irgendwann, wenn die hören, Riesen bekämpfen? Normal, das macht man, weiter geht's. So, das wird so sein, wenn wir jetzt anfangen. Und weißt du, wir leben ja schon in einem Sieg, den Generationen vor uns durchgekämpft haben, oder? Also eine Generation verkündet es der nächsten. Das heißt, wir haben sogar eine Verantwortung. Und weißt du, in welchem Sieg wir heute leben? In dem Sieg von Jesus Christus. Jesus Christus, der den ersten Stein aufgehoben hat und ihn geworfen hat und hat damit Tod, wo ist dein Stachel, gesagt. Hier ist das ewige Leben. Du bist mein, du bist gerettet. Das war der Stein, den Jesus geworfen hat und in dessen Sieg wir stehen. Was ist in deiner Hand? Was hast du in deiner Hand? Und damit will ich schließen. Ein Basketball in meiner Hand kostet 20 Euro. Ein Basketball in der Hand von LeBron James ist 30 Millionen wert. Es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Ein Tennisschläger in meiner Hand ist zu nichts zu gebrauchen. Ein Tennisschläger in der Hand von Roger Federer zum Beispiel bedeutet Wimbledon-Sieg. Es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Ein Stock in meiner Hand kann wilde Tiere verscheuchen. Ein Stock in der Hand von Mose kann ein Meer teilen. Es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Eine Steinschleuder in meiner Hand ist ein Kinderspielzeug, aber eine Steinschleuder in Davids Hand ist eine mächtige Waffe. Es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Zwei Fische und fünf Brote in meiner Hand sind ein paar Fischburger. Aber zwei Fische und fünf Brote in der Hand Gottes speisen 5000 Menschen. Es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Nägel in meiner Hand werden ein paar Bilder an die Wand bringen. Aber Nägel in der Hand von Jesus bedeuten Errettung für die gesamte Menschheit. Es hängt davon ab, in welcher Hand es ist. Und wie du siehst, hängt alles davon ab, in welcher Hand es ist. Also nimm deine Sorgen, nimm deine Ängste, nimm deine Hoffnung, nimm deine Träume, nimm deine Familie, nimm deine Beziehung und lege sie in Gottes Hand. Denn es hängt alles davon ab, in wessen Hand du bist. Und ich will dir einfach diese Frage stellen, in welcher Hand bist du? In welcher Hand liegt dein Leben? Und ich will dich einladen, wenn du sagst, mein Leben liegt nicht in der Hand von dem, der alles hält, dann hast du die Möglichkeit immer wieder und so auch heute zu sagen, ich will mein Leben in die Hand von dem großen Gott legen und damit Sicherheit bekommen und damit ewiges Leben bekommen, damit die Waffe in der Hand haben, in deren, wenn ich die nutze, dass ich als Gewinner hervorgehe. Du bist berufen, ein Leben in Freiheit und ein Leben in Gottes Nähe und seiner Gegenwart zu leben. Und es liegt in deiner Hand, was du daraus machst. Und ich möchte beten, Jesus, ich bete für jeden, der heute hier ist. Ich bete, dass wir mutig sind, dass wir uns unseren Ängsten stellen und dass wir nicht weglaufen, dass wir Riesenbekämpfer sind, die über die man später sagen wird, sie waren mutig und sie waren unerschrocken, weil sie wussten, wer ihr Gott war und sie wussten, wer an ihrer Seite kämpfte. Ich bete, dass heute ein kleines Stückchen Freiheit hier aus diesem Raum rausgeht, wenn wir uns in dieser Woche unseren Kämpfen stellen. Und ich bete, dass Menschen mutig sind, zum ersten Mal oder wieder neu ihre Hand zurück in deine Hand zu legen und zu sagen, hier bin ich. Ich will mein Leben dir geben, Jesus. Ich will nicht mehr allein unterwegs sein. Ich will, dass du für mich kämpfst. Ich will dir sagen, dass ich dich liebe und dass ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich will jetzt mit dir leben, Jesus. Mein Herz gehört dir. Das bete ich. Und ich danke dir, dass dein Segen fließt und fließt und fließt und nicht aufhört. Und dass wir in diesem Segen stehen. Danke, dass du gut bist, Gott. Amen.